Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Daniel Pascal Zorn, Autor von Logik für Demokraten. Eine Anleitung. Hallo Daniel.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer gleich. Du bist zwar etwas bekannter als ich, trotzdem wird dich nicht jeder kennen. Möchtest du dich unseren Gästen einfach einmal kurz selber vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich heiße Daniel Pascal Zorn. Ich bin Philosoph und laut Wikipedia auch Publizist, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich auch Sachbücher geschrieben habe. Ich arbeite eigentlich als akademischer Philosoph, bin aber eben über Sachbücher auch im öffentlichen Diskurs, ja, sichtbar. Und das insbesondere in sozialen Medien, zuerst auf Facebook, jetzt viel auf dem ehemals Twitter genannten, heute X. Und als Philosoph beschäftige ich mich hauptsächlich mit Argumentation, Logik. Mein Spezialthema ist Rückbezüglichkeit, ja, im Wesentlichen. Und ein bisschen Philosophiegeschichte mache ich auch.
Genau, und das Stichwort soziale Medien ist ja schon gefallen. Da würde ich gerne einsteigen, denn du wirst auf Twitter, ich bleibe jetzt einfach bei Twitter, ich werde es nicht X nennen, ich weigere mich. auf Twitter wirst du ja gerne mal despektierlich als Twitter-Philosoph bezeichnet. Nimmst du diese Bezeichnung an? Empfindest du die als despektierlich? Denn so ist sie ja meistens gemeint. Wie stehst du da dazu?
Ach, ich finde das nicht als despektierlich, verstehe das natürlich. Man muss sicherlich vielleicht wissen, dass das, was ich da auf Twitter mache, eine bestimmte Prosa ist, also eine Rollenprosa, die ich extra für diesen Social-Media-Auftritt entworfen habe. Ich habe meine Social-Media-Aktivitäten vor allem dafür genutzt, in den letzten 10 Jahren, um mir den öffentlichen Diskurs anzuschauen, um mir anzuschauen, wie Leute tatsächlich argumentieren. Das hat viel damit zu tun, dass in der Philosophie Argumentation sehr formal verstanden wird oder auch sehr abstrakt verstanden wird. Das heißt, informelle Argumentation, also das, was tatsächlich einfach da draußen passiert, ist da kaum Thema. Und vor 10 Jahren habe ich mich dazu entschieden, das mir anzuschauen und eben auch daran teilzunehmen und per Trial and Error sozusagen auch diese Auseinandersetzung zu verstehen und eigene Einsätze auszuprobieren. Und das habe ich erst mal eine Zeit lang auf Facebook gemacht. Und dann, als ich in Twitter eingestiegen bin, das war die Zeit, vor allem, in der wir das Buch Mit Rechten reden geschrieben haben, per Leo, Max Steinbeiß und ich, bin ich dann natürlich vor allem in diesem eher politischen Diskurs eingestiegen als Philosoph, was eine interessante Erfahrung war, und habe dann aber versucht, ab 2018 immer mehr auch die philosophische Seite zu repräsentieren. Und diese Rollenprosa ist darauf ausgelegt, dass da ein hart und relativ unnachgiebig sachlich fragender Philosoph in Diskussionen interveniert. Und das wird natürlich sofort als Twitter und Philosoph und Twitter-Philosoph wahrgenommen. Und es gibt jede Menge Ressentiment über Philosophie und über Philosophen, und das wird sofort projiziert. Also insofern nehme ich das gerne an, aber natürlich nicht in jeder Hinsicht der Beschreibung.
Genau. Du hast ja es auch schon gesagt, also als Philosoph, und genau, dieses Thema hatten wir uns rausgepickt, da wollten wir ja drüber reden, denn Philosophie, das Wort kennt jeder, da hat jeder so eine Vorstellung von, viele denken, das hat irgendwas mit Lebensentwürfen und Ähnlichem zu tun. Du hast ja auch eine Einleitung in die Philosophie geschrieben. Was ist denn jetzt nun Philosophie, beziehungsweise was ist sie nicht?
Ja, das ist zum Beispiel so eine Frage, die man nicht einfach so beantworten kann, was einfach auch schon damit zu tun hat, was Philosophie so tut. Ich verstehe Philosophie von dem her, was sie in der Texttradition beschreibbar tut. Ich kann dir jetzt vielleicht einfach mal so einen kleinen Weg anbieten von einer eher kryptischen Aussage, die dann erklärt wird durch das, was sie tut. Die eher kryptische Aussage wäre, und sie folgt auch ein bisschen dem, was man bei Aristoteles im Protreptikos findet, im goldenen Logos, ob man philosophieren soll oder nicht, sei schon eine philosophische Frage. Meine Version diese Antwort lautet, Philosophie ist die Antwort auf die Frage nach ihr. Das heißt, jeder, der die Antwort gibt, Philosophie ist, philosophiert bereits, stellt schon einen Anspruch. Und man könnte dann sagen, Philosophie besteht eigentlich erst einmal darin, begründende Rede in begründete Rede umzuwandeln. Also erstmal begründe ich irgendwas und strebe danach, dass es dann auch wirklich für die anderen begründet aussieht. Um das zu differenzieren und abzugrenzen von Wissenschaften, die auch begründen, ist für die Philosophie besonders, dass sie vor allem prinzipielle Fragen stellt. Also sie stellt radikale Fragen nach dem letzten Grund, dem Prinzip, dem Höchsten, dem Fundamentalen und so weiter und so fort. Das ist das, was sie tatsächlich in der Texttradition tut. Und das kommt dann mit einer Besonderheit, die damit zu tun hat, dass derjenige, der nach einem Prinzip fragt, das eben auch ihn noch betrifft und sein eigenes Fragen können. Denn in dem Moment, wo er selber ausgenommen ist von dem Prinzip, nach dem er fragt, wo das nur inhaltlich verstanden wird und sein eigenes Fragen können davon gar nicht betroffen ist, ist es eben noch kein Prinzip. Ein Prinzip bestimmt alles und nicht nur ein Teil, und dann lässt es den Teil aus, der ausgerechnet der Teil ist von dem, der fragt. Also Philosophie fragt nach dem Letzten, nach dem Prinzip. Und das tut sie die gesamte Tradition lang, auch noch im 20. und im 21. Jahrhundert. Das ist also auch keine rein historische Bestimmung. Und diese Frage nach dem Prinzip führt dazu, dass sie eben zum Beispiel solche Antworten wie Philosophie ist, nicht einfach geben kann. Denn in dem Moment, wo sie festlegt, was Philosophie ist, legt sie ja auch fest, was sie selber tut, und sie legt fest, was jeder andere tun kann und darf, der sagt, was Philosophie ist. Und deswegen muss sie gerade bei dieser Frage besonders vorsichtig sein. Das bedeutet aber nicht, dass man die Frage nicht beantworten kann. Ich habe sie ja beantwortet. Also ich würde sagen, Philosophie ist begründende Rede, die nach begründeter Rede strebt, also begründende Rede, die danach strebt, begründet zu sein. Und sie ist eine besondere begründende Rede, nämlich eine, die nach letzten Gründen sucht und dadurch ihre eigene Argumentation bestimmt. Das ist vielleicht die logische Antwort auf die Sache. Man kann dann daraus jede Menge andere Sachen machen, die mit Prinzipien zu tun haben, nämlich zum Beispiel mit Letztprinzipien der Erkenntnis, mit Letztprinzipien der Ethik, mit Letztprinzipien der Rede über, was ist das, was die Welt zugrunde gelegt hat. Und dann kommt man nach und nach in die Bereiche, die man dann eben auch als konkrete Bereiche der Philosophie kennt.
Genau. Und ich habe ja auch Philosophie studiert. Einer meiner Dozenten hat immer gesagt, Philosophie ist das Nachdenken über das Denken. Was hältst du von dem Satz?
Ja, das ist eine gute Bestimmung. Also wenn wir sagen, dass jemand denkt, das kann ich ja nicht sehen. So, ne? Also wenn er nicht spricht, dann denkt er für sich nach. Das ist so der alltägliche psychologische Sinn. Manche Leute haben aber eben angefangen, das, was sie so denken, aufzuschreiben. Aber auch das ist noch nicht Philosophie. Ich nenne das immer Gedankenprotokoll. Da gibt es also Leute, die denken sich was und dann schreiben sie es hin. Philosophie ist tatsächlich die kunstvolle Ausarbeitung eines Arguments bezogen auf ein bestimmtes Publikum oder einen bestimmten Adressaten. Das heißt, ich schreibe nicht einfach hin, was ich denke, sondern ich stelle eine These auf oder ich mache ein Problem auf. Und dann erkläre ich das relativ ausführlich und versuche, mögliche Einwände von vornherein abzuwehren. Und dann versuche ich, eine Argumentation darzulegen, die dann irgendjemanden überzeugen soll, der das liest. Wenn man Denken so versteht, also das ist das, was wir als Kants Denken, als Hegels Denken und so weiter in Texten vorliegen haben, dann ist das eine hervorragende Bestimmung. Denn was ich machen muss, um das kritisieren zu können, ist, ich muss es erstmal verstehen und dafür muss ich ihm folgen. Insofern, ich muss es nachvollziehen, ich muss ihm nachdenken, ich muss darüber nachdenken. Verstehe ich das Problem? Verstehe ich die Argumentation? Verstehe ich den Lösungsvorschlag? Und in diesem Nachdenken verändert sich natürlich auch mein Denken. Das heißt, ich lerne etwas Neues dazu. Ich habe in meiner Einführung das Beispiel eines Kung-Fu-Schülers genommen, der erstmal gar nichts kann und zu seinem ersten Meister kommt, der ihn dann Wasserschleppen schickt, damit er ein bisschen Kraft bekommt. Und dann dort die ersten Bewegungen lernt. Und dann verlässt er irgendwann seinen Meister und geht zu einem anderen Meister und lernt dessen Bewegungen kennen und kombiniert sie mit dem, was er schon hat. Oder er korrigiert die vorherigen Bewegungen durch die neuen, die er jetzt gelernt hat. Und so geht das immer weiter, bis man eben dann selber ein Meister ist. Also man lernt nicht bei Philosophen als Meistern, als Autoritäten, die einem sagen, was man denken soll, sondern man lernt eher bei Philosophen als Meistern, die einem, ohne dass sie das jetzt direkt beabsichtigen, während des Lesens, während des Nachvollzugs etwas beibringen, was man dann selber in anderen Kontexten selber gebrauchen kann.
Verstanden. Und jetzt haben wir ja auch schon häufiger auf Twitter interagiert, letztendlich ja jetzt auch so zusammengefunden für dieses Gespräch. Da fiel mal der Vorwurf, nicht in meine Richtung, sondern in die Richtung eines anderen Mitdiskutanten, dass derjenige Philosophie inhaltistisch verstehen würde. Kannst du diesen Vorwurf einmal kurz erklären, was du damit meinst und warum eben das ein falsches Verständnis von Philosophie ist?
Ja, also sagen wir mal so, das alltägliche Denken ist stark geprägt von bestimmten Erwartungen und Vorstellungen, die etwas mit Informationen, mit Nützlichkeit, mit Wissen zu tun haben, das eben schon besteht. Und wenn man das auf Philosophie projiziert, dann bekommt man so etwas wie philosophische Positionen, die im Prinzip einfach ja individuelle Haltungen zur Welt ausdrücken, die eben irgendwas Bestimmtes behaupten. Und das muss man dann eben annehmen oder auch nicht. Das heißt, man versteht philosophische Positionen eher so, dass sie einen bestimmten Inhalt anbieten, der dann auch natürlich total komplex ist und relativ unverständlich, weswegen man ihn eben schnell auch ablehnen kann. Und die Auseinandersetzung damit wird reduziert auf: Verstehe ich, kann ich annehmen, oder verstehe ich nicht, nehme ich nicht an. Das ist ein inhaltistisches Verständnis, denn es reduziert Philosophie auf das, was an ihr eigentlich am uninteressantesten ist, nämlich auf all die Begriffe und all die Bezüge, die hergestellt werden beim Argumentieren. Philosophie ist im Wesentlichen aber eine Praxis, das heißt eine Auseinandersetzung mit einem Problem, das sich häufig dadurch ergibt, dass man über etwas nachgedacht hat und festgestellt hat, hui, da komme ich in eine Argumentationsproblematik hinein. Und wie löse ich das jetzt sozusagen, indem ich es begrifflich anders fasse? Das heißt, Philosophie ist im Wesentlichen ein Wie und kein Was. Leute, die Philosophie auf das Was reduzieren, verstehen sie inhaltistisch als Standpunktphilosophie, als Weltanschauung und kommen eigentlich nie dahinter, wie sie Philosophie verstehen können. Deswegen muss man dieses Verständnis aufgeben und versuchen zu verstehen, dass man da selber sich involvieren muss als Leser und das als einen, ja, als eine Darlegung zu verstehen und weniger als ein inhaltliches Angebot, dem man jetzt zustimmen kann oder nicht.
Genau, also das ist das Inhaltliche, und du sagtest ja auch schon, die begründende Rede ist das der Kern der Philosophie, das Argument zu entwickeln. Und auch darüber hatten wir auf Twitter schon gesprochen, und dann kam von deiner Seite in meine Richtung der Vorwurf, ich würde Philosophie zu mathematisch verstehen. Kannst du dich daran erinnern, oder beziehungsweise kannst du mir mal erklären, was du damit genau meinst? Ich weiß nämlich nicht, könnte sein, dass es zutrifft. Ich habe es nicht verstanden.
Ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an den direkten Gesprächskontext. Das müsste ich mir dann nochmal durchlesen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da vielleicht auch um die Erwartung ging, dass man Argumentation formal darstellt. Ja. Also, dass man sozusagen erwartet von jemandem, der ein Argument darlegt, dass es möglichst formal, und das heißt möglichst sozusagen gereinigt von subjektiven Beigaben, gegeben wird. Und das hat was damit zu tun, dass man am Anfang des 20. Jahrhunderts in bestimmten philosophischen Schulen die These aufgestellt hat, dass das Formale, also die Formalisierung, die Abstraktion vom Inhalt, sowas ist wie die Grundlage von dem, was gesagt wird. Dem liegt natürlich ein bestimmtes Sprachverständnis zugrunde. Moritz Schlick hat das, einer der Philosophen des Wiener Kreises, hat das zum Beispiel so formuliert: Das Formale ist das Fundamentale, der Inhalt ist gewissermaßen nur das Kontingente, Zufällige, was dazukommt. Wenn man das abzieht, dann hat man sozusagen die Grundstruktur von allem. Das ist logisch betrachtet allerdings nicht so. Darauf kommt man, wenn man sich überlegt, was passiert, wenn man formalisiert. Man abstrahiert nämlich vom Inhalt. Das heißt, man hat eine bestimmte inhaltliche Aussage und dann nimmt man dieser inhaltlichen Aussage etwas weg. Das heißt, man betrachtet sie in einer bestimmten Hinsicht. Und eine Abstraktion und die Betrachtung in einer bestimmten Hinsicht kann nicht fundamental sein. Dafür müsste ich nachweisen, dass das, was ich da sage, notwendig ist, und das funktioniert ganz anders. Das heißt, die Vorstellung, dass Philosophie dann am besten ist, wenn sie möglichst mathematisch, möglichst formal vorgeht, hat mit einer bestimmten Vorstellung von formaler Logik zu tun und betrifft eben eine bestimmte philosophische These, der man nicht unbedingt zustimmen muss. Und wahrscheinlich habe ich meinen Vorwurf dahingegen formuliert.
Ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht mehr, es ist auch nicht so wichtig. Genau, aber diese Schule, ist das die Schule, die du üblicherweise als analytische Philosophie bezeichnest?
Also die analytische Philosophie ist sehr vielfältig. Es gibt da einen breiten Strang, sage ich mal, der vor allem in den 80er, 90er, Nullerjahren sehr viel deutlicher zu sehen war, der davon ausgegangen ist, dass die Formalisierung von Argumenten gewissermaßen ihre Verwissenschaftlichung bedeutet. Was man dabei verliert, sind sämtliche Formen, die etwas damit zu tun haben, dass der Inhalt sich eben auch auf die Operation zurückbeziehen kann. Also eben jetzt auch das, womit ich mich philosophisch beschäftige, Rückbezüglichkeit. Denn wenn man vom Inhalt abstrahiert, gibt es da nichts mehr, was sich auf die Operation, auf die eingesetzten Begriffe, auf das, was man tut, wenn man etwas sagt, beziehen kann. Und die analytische Philosophie suggeriert sich selber, eine wissenschaftliche Philosophie zu sein. Und natürlich nimmt sie dann solche Formalisierungsangebote aus ihrer eigenen Geschichte als Narrativ an und sagt, wir formalisieren, also sind wir wissenschaftlich. De facto ist das halt einfach eine andere Art, relativ abstrakte, ziemlich binnendiskursive Art, mit Argumenten umzugehen, die eigentlich es nie hinbekommen, Argumente nachzuvollziehen, die nicht genau dafür geeignet sind, formalisiert zu werden. Es gibt aber auch andere Bereiche der analytischen Philosophie, die etwas normalsprachlicher funktionieren. Auch das hat mit der Geschichte der analytischen Philosophie zu tun, mit dem späten Wittgenstein und dem Kreis, der daraus entstanden ist, der Auseinandersetzung mit der Ordinary Language, die die Formalisierung eben nicht für fundamental halten, die dann aber oft von so einem impliziten Sprachnormativismus ausgehen. Also was meinen wir, wenn wir sagen? Als gäbe es sowas wie eine Asservatenkammer von Bedeutungen, die müsste man nur öffnen und dann hätte man sozusagen die Grundlage. Das ist problematisch manchmal. Manchmal sind es aber einfach nur ganz normale Argumentationen. Also ich würde sagen, ja, das ist in der analytischen Philosophie am deutlichsten sichtbar, aber sie ist nicht darauf reduzierbar.
Okay, und weil du sagtest, das ist eine Philosophie, die sich selber attestiert, wissenschaftlicher zu sein. Die Philosophie ist ja keine Wissenschaft, oder zumindest ich verstehe sie nicht als Wissenschaft. Wie siehst du das?
Nein, also man kann sich, was die Bestimmung von Philosophie als die Praxis angeht, die dann 2400 Jahre lang vollzogen wird, ganz gut bei Platon orientieren. Der Begriff ist natürlich älter, bezeichnet da aber dann auch noch Breiteres, also Philosophia bezeichnet in der griechischen Kultur zunächst mal sowas wie Bildung im weitesten Sinne. Bildungswissen, Bildungsstreben, das ist so das, was man macht, wenn man Philosoph ist. Und bei Platon gibt es eine Intervention in diesen Diskurs, die gerichtet ist gegen einen anderen Schüler von Sokrates, nämlich Isokrates. Und dieser Isokrates, der prägt vor allem das rhetorische Verständnis von Philosophie. Philosophie sei gut reden, bezieht sich auf das, was nützlich ist, bezieht sich auf Alltagsmeinungen und der verwirft alles, was irgendwie mit Logik und Mathematik zu tun hat. Und Platon setzt dem etwas entgegen. Und Platons Verständnis von Philosophie orientiert sich eben genau an dieser Frage nach dem Prinzip. Und dann kommt er in der Politeia, in diesem großen Buch zum Staat, zu einer Abgrenzung, in der er sagt, naja, Wissenschaften wie die Mathematik, das ist so sein Vorbild für Wissenschaft an der Stelle, müssen, damit sie Gegenstände haben und auch Methoden haben, doch noch irgendwelche Voraussetzungen machen. Also sie müssen von Axiomen, von Voraussetzungen ausgehen. Die moderne Mathematik bestätigt das, die hat ja auch eine Axiomatik, von der sie ausgeht und dann eben auch sehr freie moderne Mathematik sein kann. Und Platon sagt, die Philosophie kann das nicht. Denn das ist eine ganz einfache Überlegung. Wenn man nach dem Prinzip fragt, aber das Prinzip schon vorausgesetzt hat, dann findet man nur das, was man selber vorausgesetzt hat. Also muss man die Frage radikal ohne Geltungsvoraussetzung stellen. Das griechische Wort ist anhypotheton, voraussetzungslos, natürlich nicht in jeder Hinsicht, aber in geltungslogischer Hinsicht voraussetzungslos, damit man da noch etwas finden und beweisen kann, was man nicht selber schon vorausgesetzt hat. Und diese Differenzierung gilt eigentlich durch die gesamte Philosophiegeschichte. Es gibt zwischendrin natürlich immer mal wieder philosophische Schulen, die akzeptieren, dass irgendein Schulbegründer oder irgendein Schulzusammenhang bestimmte Prinzipien formuliert haben. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja seit dem 4. Jahrhundert dann auch einen starken theologischen Kontext gibt, in dem man philosophieren muss. Also bald wird man dann eben auch verfolgt als heidnischer Philosoph, wenn man das nicht tut. Und das geht dann so 1000 Jahre lang. Das prägt also den philosophischen Diskurs schon ganz immens bis weit ins 15. Jahrhundert. Und wenn man sich anschaut, was Lessing und Fichte da so erfahren, wo sie dann also von irgendwelchen Protestanten weggejagt werden, weil sie zu radikal sind oder verlacht oder auch verdammt werden. Fichte wurde verjagt, Lessing wurde skandalisiert. Dann geht das auch noch tatsächlich bis weit ins 18. Jahrhundert hinein und vielleicht auch bis ins 19. Jahrhundert, wenn man die bürgerliche Moralität noch dazu nimmt, die ja auch eine christliche ist und so weiter. Also man könnte sagen, das Theologische ist eben auch ein Problem, dass man dann, wenn man über Prinzipien sprechen will, als Philosophin und als Philosoph dann eben am besten Gott hinschreibt, damit die theologischen Zensoren nichts zu meckern haben. Man kann bei vielen dieser Texten nachvollziehen, dass diese Chiffre Gott tatsächlich für höchstes Prinzip steht und weniger für irgendeinen Glaubensinhalt. Das heißt, es sind auch Kassiber, die geschrieben werden in einer relativ repressiven Gesellschaft, adressiert an die wenigen, die die Frage auch stellen und sie dann eben auch verstehen können. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, aber prinzipiell bedeutet Philosophie Frage nach dem Prinzip und sie kann keine Wissenschaft sein, denn dafür müsste sie Voraussetzungen machen, damit sie Gegenstände und Methoden hat. Sie wird aber im Laufe ihrer Geschichte immer wieder dazu gezwungen oder bringt sich selber dazu, das passiert dann immer häufiger in Richtung Moderne, bestimmte Prinzipien als schon gegeben anzunehmen.
Ja, und jetzt hast du das Stichwort Philosophiegeschichte, alte Griechen hier auch schon aufgebracht. Denn gut, das ist jetzt eine Weile her bei mir, dass ich ein Philosophieseminar von innen gesehen habe. Aber so, wenn ich jetzt zurückdenke, irgendwie waren da so ein bisschen die alten Griechen. Ja, die muss man halt mal gelesen haben. Die haben uns aber nicht mehr viel zu sagen. Und dann steigen wir in der neue Zeit ein. Das war so ein bisschen das Gefühl, das ich hatte. Ist das in der akademischen Philosophie oft so ein bisschen so ein Gedanke oder habe ich da einfach in Hamburg eine Clique erwischt, die zu dem Zeitpunkt vielleicht besonders war?
Also ich würde schon sagen, dass man das als gemitteltes Verständnis von Philosophiegeschichte verstehen kann, wie es an vielen Universitäten in Vorlesungen und so weiter vermittelt wird. Ich habe das auch vermittelt bekommen, vielleicht nicht ganz so abfällig, was die alten Griechen angeht, weil der Professor, den ich hatte, ein Fan der alten Griechen war, aber doch schon so, dass man Griechenland mit 2, 3 Philosophen abgehandelt hat. Dann kamen noch 2 mittelalterliche Philosophen als Alibi und dann kam schon Descartes als Begründer der modernen Philosophie. Das ist tatsächlich eine Vorstellung, die weit verbreitet ist. Mit der Philosophiegeschichte hat das nicht viel zu tun. Ja, also ich kann ja mal so die beiden Entwürfe nebeneinander stellen. Also so die klassische Erzählung lautet, Philosophie beginnt in Griechenland. Da ist der Ursprung. Dann gibt es Platon und Aristoteles, das sind die großen Philosophen. Manchmal nimmt man noch Sokrates dazu, weil dem kann man einiges zuschreiben, weil er selber keine Texte verfasst hat. Dann ist er meistens so der Held, der sich gegen das auflehnt, was dann Platon und Aristoteles aus ihm gemacht haben. Dann passiert lange nichts und dann kommt oft, weil man ja eben immer noch in theologischen Kontexten denkt, Augustinus. Aber auch, weil Augustinus einen Satz formuliert hat, der so aussieht wie das, was dann die moderne Philosophie denkt. Dann kommt wieder lange nichts. Dann kommt häufig Thomas von Aquin als Repräsentant der mittelalterlichen Philosophie, als sei das nur ein Mensch in 1000 Jahren. Und dann kommt Descartes. Und mit Descartes, Galilei, Newton und so weiter beginnt dann die Erfolgserzählung der Wissenschaft natürlich auch. Und die moderne Philosophie, die dann die Frage der Philosophie stellt, die die Griechen nie gestellt haben, nämlich die Frage nach dem Bewusstsein. Das ist natürlich eine sehr stark neukantianisch geprägte Erzählung, denn die Neukantianer haben es genau mit diesen Fragen gehabt. Und dementsprechend erzählen sie die Geschichte auch auf diese Weise. Das heißt, man muss sich bei Philosophiegeschichte immer vergegenwärtigen, wer erzählt die Geschichte, insbesondere bei älteren Philosophiegeschichten und dort, wo Philosophiegeschichte nicht dann selber Forschungsthema wird. Übrigens auch eine Problematik, dass Philosophiegeschichtslehrstühle wieder abgeschafft werden aktuell, also werden wieder weniger oder werden umgewandelt in Ausbeutung der Tradition im Dienst eines modernen Paradigmas. Denn Philosophiegeschichte ist genauso wie Historiografie, wie Geschichtsschreibung eben auch eine eigene Form der kritischen Untersuchung von Philosophiegeschichte. Das heißt, wenn wir die abschaffen, dann können wir bestimmte Philosophiegeschichten nicht mehr kritisch einordnen. Die tatsächliche Geschichte sieht ganz anders aus. Die tatsächliche Geschichte sieht so aus, dass wir halt umgerechnet etwa, also es hat mal eine Dozentin von mir an der Ruhr-Uni ausgerechnet, ungefähr 5% des Textbestandes der Antike überliefert bekommen haben, wenn es hochkommt. Und zu diesem Textbestand gehört eben auch fragmenthafte Überlieferung von später dann, also aus einer späteren Sicht, dann sogenannten Naturphilosophen, weil der Philosoph Aristoteles die als solche auch untersucht. Und daraus hat man die Geschichte gezimmert, dass das die ersten Philosophen gewesen seien. Aber da verwechselt man natürlich sozusagen die Dürftigkeit des Materials mit der Dürftigkeit des Inhalts. Denn wenn wir jetzt mehr Text haben würden von Leuten wie Anaximander oder so, dann würden wir wahrscheinlich sehen, dass die sich auch auf frühere Traditionen beziehen von Leuten, die wir halt nicht mehr überliefert haben. Also wir haben eben nur das überliefert, was wir überliefert haben. Das bedeutet aber nicht, dass Philosophie dort beginnt. Man kann das sehr schön dann auch mal zeigen, indem man einfach den Kulturkreis mal wechselt und sich mal anschaut, was eigentlich im Avesta passiert, also in dem, was da von dem halblegendären Religionsgründer Zarathustra oder Zartuscht überliefert ist. Und dann sieht man dort auch schon eine ausgearbeitete Ethik. Und wenn man noch ein bisschen weiter nach Osten geht, dann geht man nach Indien und findet dort in sehr viel älteren Texten durchaus philosophische Gedanken und philosophische Argumentationen. Und man kann das immer weiter treiben. Es gibt einen Text von einer akkadischen Prinzessin, Enhu Deana, glaube ich, heißt sie, die zum ersten Mal ich in einem Text sagt und die dort natürlich auch ihre eigene Biografie bespricht. Das ist vielleicht noch nicht ganz Philosophie, aber es ist durchaus schon eine Art der Reflexion, die man meistens mit der Neuzeit verbindet. Also, ne, und letztens habe ich, glaube ich, einen Text gepostet aus Ägypten, den Gustav Seibt freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Eine Übersetzung des kürzlich verstorbenen Jan Assmann, eines ägyptischen Textes, wo in diesem Text gesagt wird, die Zeiten sind schlecht. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Ja? Also der Text sieht sehr, sehr zeitig aus, sieht sehr gegenwärtig aus. Ich würde eben eher dafür plädieren, davon auszugehen, dass die Menschen schon eine sehr lange Zeit philosophieren und wir eben die Reste einer bestimmten Tradition haben. Und dann kommt eine sehr weit ausgefaltete Tradition mit sehr vielen Namen noch lange vor Sokrates. Ja? Die frühgriechische Philosophie, Parmenides, Heraklit, Empedokles, Anaximenes und so weiter, wie sie alle heißen, Anaxagoras, die natürlich in Fragmenten nur überliefert sind, deswegen können wir nicht so viel darüber sagen. Aber wir können zum Beispiel bestimmte Korrekturen anbringen. Also der Philosoph Demokrit, den wir heute als Atomisten kennen, war in der Antike vor allem bekannt für sein großes ethisches Werk. Und er hat wohl ein größeres Werk verfasst als Aristoteles. Wir haben nur noch Fragmente von ihm, in denen eben diejenigen, die ihn gelesen haben, das festgehalten haben, was sie interessant gefunden haben. Und daraus wurde dann der Atomist Demokrit. Und so ist es sehr vielen Autoren gegangen. Dann haben wir Sokrates, der selber gar nichts geschrieben hat, aber Schüler hatte, die über ihn geschrieben haben. Und wir haben drei Quellen, nämlich Xenophon, einen Schüler von Sokrates, und Feldherrn und Historiker und Rhetor, vielleicht auch ein bisschen Philosoph natürlich als Schüler von Sokrates. Dann haben wir Aristophanes in den Wolken, da taucht Sokrates sozusagen auf. Und dann haben wir Platon als den berühmtesten Schüler von Sokrates, der aber natürlich noch andere Schüler hatte, die dann auch ihre eigenen Philosophenschulen gegründet haben. Also auch das ist schwerlicher überliefert, als wir es uns wünschen würden. Das heißt, auch die Tatsache, dass für uns Platon und Aristoteles so zentral sind, hat damit zu tun, dass die späteren Leser diese Texte tradiert haben. Und das übrigens auch nicht unbedingt in jeder Hinsicht. Bei Platon ist es so, dass wir wahrscheinlich alle echten Dialoge haben. Wir können es nicht ganz sagen, aber so im Ausschlussverfahren, da hat das 19. Jahrhundert lange drüber diskutiert, ist das wahrscheinlich so. Was wir natürlich nicht haben, sind die Pragmatien von Platon, also die Vorlesungsnotizen, die er sich gemacht hat, die wahrscheinlich irgendwann in der älteren Akademie, in den Schulnachfolgern verloren gegangen sind. Bei Aristoteles sieht das ganz anders aus. Aristoteles hat ein riesengroßes Werk verfasst, natürlich auch sehr viele Wissenschaften begründet, und zwar so erfolgreich, dass seine Schüler irgendwann Athen verlassen haben und in die neue Hauptstadt des Wissens gezogen sind, nach Alexandrien, und das philosophische Werk so ein bisschen vernachlässigt wurde. Das hat eigentlich die Schüler nicht mehr so stark interessiert, weswegen es dann auch irgendwo in einem Keller gelandet ist, in der Stadt Skepsis. Dort hat es ein Schüler von Aristoteles jemandem verkauft oder vermacht, und der hat das dann einfach in einem Keller gelagert. Und da lag es dann 200 Jahre. Während die anderen Texte von Aristoteles, die Dialoge und seine ganzen Schulschriften, nach und nach verloren gegangen sind in dieser Zeit, haben dann irgendwann die Römer, als sie Griechenland erobert haben, diese Texte in die Hände bekommen, haben sie von einem Griechen ins Lateinische übersetzen lassen, haben sie edieren lassen auf Griechisch. Und bei dieser Edition ist dann das aristotelische Werk entstanden, das wir heute zur Verfügung haben. Und da sind nur die Pragmatien drin, das heißt nur die Vorlesungsschriften. Also auch was die Überlieferungswege angeht, ist es eben nicht so, dass wir davon ausgehen können, dass es ahistorisch immer ein öffentlicher Diskurs und immer ein offener Diskurs und es ist immer alles perfekt erhalten, sondern das geht harte Wege. Und diese Texte sind ja jetzt trotzdem irgendwie im zweiten Jahrhundert vor Christus und die kommen zu uns über etliche Übersetzungen und etliche archäologische Forschungen und etliche bibliografische Forschungen. Das heißt, sie sind ein Ergebnis langer Auseinandersetzung mit der Texttradition, um diese Texte wiederherzustellen. So. Und damit bin ich jetzt nur in der Antike angekommen. Also ich wollte das jetzt nur mal exemplarisch machen, wie viel man eigentlich dazu sagen kann. Und wenn ich jetzt weitermachen würde, dann würde ich sagen, in Alexandria gibt es dann eine große, fast aufklärungsähnliche einen Wissenschaftsaufschwung. Da werden Dampfmaschinen erfunden, da werden große technische Entdeckungen gemacht, da werden auch wissenschaftliche Entdeckungen gemacht, die dann später die wissenschaftlichen Entdeckungen der Neuzeit informieren. Dann kommt diese Zeit um das heutige Jahr Null herum, in dem Philosophen sich wieder anfangen, auf die Vergangenheit zu beziehen. Ja, man darf ja nicht vergessen, um das Jahr Null ist Platon auch schon wieder 350 Jahre her. Dann kommen wieder Platoniker und Aristoteliker, die aber natürlich keine Historiographen sind. Das heißt, diejenigen, die Platoniker sind, die halten Platon für einen späteren Schüler des Pythagoras. Also da wird dann eben auch, wer nach Pythagoras Briefe aus dem 2. Jahrhundert vor Christus werden dann für echt gehalten, werden dann kombiniert und so. Und dann entsteht eine 500-jährige Tradition, 500 Jahre, das ist also von jetzt zurück ins Jahr 1524, ja, also das ist die lange Zeit, in der Aristoteles und Platon ständig diskutiert und kommentiert werden. Und in dieser Zeit steigt das Christentum auf und dann sind wir im Jahr 500. Und ich könnte jetzt immer so weitermachen, aber wenn wir uns das alles mal anschauen, dann ist die Philosophiegeschichte wesentlich größer, weiter, diverser, umfassender, als es diese Erzählungen uns glauben machen wollen, die in diesen Vorlesungen präsentiert werden. Und als letzten Satz, man muss sich immer die Frage stellen, wenn jemand über eine 500-jährige, 1000-jährige, 1500-jährige Tradition in einem Satz sagen kann, dass das heute alles unwichtig ist, dann muss man immer die Frage stellen, ob man nicht lieber selber anfängt zu lesen und diese Sätze einfach links liegen lässt.
Gefällt euch Vorpolitisch? Gefällt euch Vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
Ja, also es ist unglaublich komplex. Ich bin da ja mal selber ein bisschen eingetaucht, denn in meiner Dissertation ging es um die Frage nach dem gerechten Krieg und der fängt ja dann auch gerne mal bei Augustinus an. Also habe ich mir den Augustinus geschnappt und dann stellt man fest, der bezieht sich wieder auf irgendwie. Klingt am Ende alles sehr modern. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir werden diesen Gedanken nicht los, dass wir uns als Menschen irgendwie stetig auch moralisch und geistig weiterentwickeln. Aber wahrscheinlich könnte man uns einfach ins alte Griechenland setzen und wir würden dieselben Diskussionen führen oder sehr ähnliche. Und wie du gesagt hast, es gibt die alten Texte, da waren die Schüler auch schon immer die schlimmsten aller Zeit. Und die Welt geht unter, gefühlt immer. Ich wollte nochmal auf was anderes eingehen, weil du es vorhin auch ganz kurz gesagt hast. Du beschäftigst dich ja gerade mit dem Thema KI, habe ich so mitbekommen. Und du hast gesagt, die alten Griechen haben gar nicht über das Bewusstsein in der Hinsicht, zumindest nicht unter diesem Begriff, gesprochen, geschrieben, nachgedacht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also dieser Begriff Bewusstsein ist tatsächlich eine moderne Erfindung. Sie ist eine Begriffsprägung zumindest im Deutschen, die dem Philosophen Christian Wolff zuzuschreiben ist, der sehr viele deutsche philosophische Begriffe geprägt hat, könnte auch sagen gestiftet hat. Also unsere philosophische Sprache kommt aus den deutschen Texten von Christian Wolff Anfang des 18. Jahrhunderts. Das ist eine Populärphilosophie, die schon so ein bisschen auf Schulphilosophie aufbaut. Christian Wolff ist auch ein ernstzunehmender Philosoph, keine Frage. Aber er hat den Kniff benutzt, eben die übliche Sprache, die lateinische Sprache durch die deutsche zu ersetzen. Und damit ist er natürlich wesentlich populärer geworden als jemand, der in einer Sprache spricht, die nur Gelehrte lesen können. Das heißt, begrifflich ist dieser Begriff gar nicht so alt. Was das Problem angeht, müssen wir uns genau anschauen, eigentlich, wie die Griechen was verstanden haben. Natürlich haben auch die Griechen so etwas wie Introspektion. Also die können uns diese Menschen eben so vorstellen wie uns auch. Das heißt, wenn wir so über unser eigenes Denken nachdenken, haben wir auch ein Innenleben. Aber philosophisch interessiert sie dieses Innenleben eigentlich nicht so sehr, weil wir uns die griechische Welt vorstellen müssen als eine, in der der Mensch sehr viel mehr umstellt ist von Forderungen und auch Vorstellungen als heute. Das heißt, das griechische Denken, das denkt stark in Kontexten von Schicksal, göttlicher Fügung, Naturnotwendigkeit, aber eben auch der Polis, der Durchsetzung im Gespräch, der kunstvollen Ausgestaltung von Rede. Also das ist eine sehr von Praxis und von Vorstellungen, die einen bestimmen, geprägte Diskussion. Das heißt, dieser Gedanke, dass da jetzt ein Bewusstsein in uns wohnt, dass da sozusagen das Residuum von allem ist, das ist nicht das, wofür man sich in der Philosophie, zumindest nicht unbedingt jetzt bei Platon, interessiert. Bei Aristoteles in De Anima über die Seele geht es durchaus über diesen inneren Dialog, aber auch dort ist das für Aristoteles Interessante, dass das Denken sich selber zum Gegenstand werden kann und dass das Denken nicht materiell ist. Also anders als dass wir sozusagen über Dinge nachdenken, die im Garten stehen, können wir, wenn wir über unser Denken nachdenken, wenden wir gewissermaßen etwas Ideelles auf etwas Ideelles an. Das ist das, was Aristoteles interessant fand, und das ist auch eine logische Struktur. Das heißt, es gibt schon Beschreibungen, die natürlich auch auf Nachvollziehbarkeit angelegt sind. Das heißt, Aristoteles gibt schon Beschreibungen, aus denen wir sehen können, naja, der bezieht sich halt auch wie wir auf eine Art innere Denkerfahrung. Aber das, was da philosophisch interessant ist, ist die Frage, wie kann ich davon das Prinzip begründen? Und Prinzipienbegründung läuft nicht über Introspektion, sondern läuft darüber, dass ich beobachte, was sind die logischen Strukturen, die notwendig sind. Und ähnlich bei Platon. Bei Platon gibt es auch im Theaetetos ein Seelenmodell, wo eben vom inneren Monolog der Seele mit sich selber die Rede ist. Aber auch dort ist interessant, dass dieser, Dialog der Seele mit sich selber, ne, dass es ein Dialog ist. Jetzt habe ich mich selber versprochen, aber muss ich mich korrigieren. Es ist ein Dialog, und das ist das Interessante hier. Dieser Dialog bedeutet, dass ich immer das, was ich sage, kritisieren kann. Und in einer anderen Figur stellt das Sokrates im Theaetetos als dar, wie bei einem Bauchredner sozusagen. Eine Puppe, die von einer Stimme begleitet wird, die nicht ihre ist. Das ist der Logos, der mich die ganze Zeit kritisiert. Ja? Also ich sage etwas, und das, was ich sage, kann sich gegen meine Behauptung stellen, und das kann jemand anders sehen. Das heißt, auch bei diesem inneren Dialog geht es um die Frage, was sind da die Prinzipien? Was ist das, was da vorausgesetzt wird? Wie bezieht sich was worauf? Und insofern ist tatsächlich die Auseinandersetzung des griechischen Denkens mit dem Denken eine logische. Es gibt bei Aristoteles aber eine Stelle, in der er in grammatikalisch etwas unklarer Weise von Dingen spricht, die metaphysisch sind, sekundären Dingen, die metaphysisch sind. Er bezieht das in diesem Text auf etwas anderes, aber als spätere arabische Kommentatoren diesen Text lesen, beziehen sie diesen Satz auf das Denken und sagen, aha, Aristoteles behauptet, das Denken selber sei ein metaphysisches Ding. Aus dieser Fehlübersetzung und Fehlkommentierung, die dann in den lateinischen Westen gerät, entsteht im 14. Jahrhundert bei Robert Kilbertby und anderen die Vorstellung, dass es sozusagen neben der Metaphysik, also der Rede über die Usia, über seiende Dinge im Wesentlichen und die Hinsichten des Aussagens davon, noch eine zweite Metaphysik gibt, eine Parva-Metaphysika, eine kleine Metaphysik der denkenden Seele. Und diese Vorstellung wird immer größer und läuft schon am Ende des Mittelalters der Logik den Rang ab. Das heißt, das, was ursprünglich logisch war in der griechischen Argumentation, wird durch eine eigene Metaphysik ersetzt, die so funktioniert wie die Metaphysik der real seienden Dinge. Die Logik wird dann immer weiter abgedrängt in formale Logik oder in ja, Formen der Strukturierung von Ontologie und so weiter. Und im 16. Jahrhundert kommt es dann schließlich zur Begriffsprägung, nämlich diese Metaphysik wird Psychologie genannt. Und damit haben wir die Gemengelage, vor deren Hintergrund dann die sogenannte moderne Philosophie sich immer bewegen wird in einem Hin und Her aus logischer Auslegung des Denkens und psychologischer Auslegung des Denkens. Und der Begriff des Bewusstseins ist insbesondere bei den Wolfianern und in deren Ontologie, in der die Psyche natürlich sozusagen die Seele immer noch in einem Bezug zu Gott gedacht wird, aber eben auch als Seele der Affekte, das heißt also auch des Sekundären. Der Verstand ist das, was das Gesetzeshafte bedingt, was die wirkliche, wahre, klare Erkenntnis bedingt. Das, was in uns so schlummert, das sind Emotionen und so weiter und so fort und Affekte, die sind eher sekundär. Das heißt, dort spielt die Psychologie eine Rolle, um zu erklären, warum der Mensch eben so unvollständig und unvollkommen ist. Und die Bewusstseinsphilosophie dreht sich die ganze Zeit um diese Frage. Ist das Bewusstsein eigentlich bedingt durch den Affekt? Ist es bedingt durch das reine Denken? Ist es bedingt durch eine innere Erfahrung? Ist es bedingt durch eine intellektuelle Anschauung? Und so weiter und so fort. Das sind die Diskussionen des 18. Jahrhunderts. Und als dann am Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts die ganze logische Auslegung der Philosophie in die Kritik gerät, das passiert von Kant bis Hegel, nach dem Tod Hegels insbesondere, durch den Aufstieg in der Rezeption eines Gegners von Hegel, der sich selber als Schüler von Kant sieht, nämlich Fries. Dort wird dann die Psychologie zu einer wissenschaftlichen Auffassung. Und diese wissenschaftliche Auffassung überlebt den Tod der Philosophie gewissermaßen, der logischen Philosophie. Und dann wird Bewusstsein im 19. Jahrhundert sehr stark psychologisiert. Und im Grunde könnte man sagen, sind wir immer noch im philosophischen Abwehrkampf gegen die Psychologisierung des Bewusstseins. Das heißt, das ist gewissermaßen die Linie, auf der man sich bewegt, wenn man über Bewusstsein nachdenkt. Man muss sich dessen bewusst sein, dass der Begriff eine bestimmte Geschichte hat, dass das Problem eine bestimmte Geschichte hat, dass die Hinsichten der Fragestellung unterschiedliche sein können. Frage ich danach, ob etwas gilt, oder frage ich danach, was etwas ist? Und dass es dadurch natürlich ein komplizierter Begriff wird. Ne? Also nicht jeder, der über Bewusstsein spricht, spricht über dasselbe. Manche benutzen es als Metapher, manche benutzen es als Dingbeschreibung, manche benutzen es als Struktur. Man kann ja Bewusstsein auseinandernehmen, das mache ich ganz gerne, um die logische Struktur darzustellen und so weiter. Also man kann jetzt nicht sagen, die Griechen hätten nicht über Bewusstsein nachgedacht. Sie haben es nur mit einem anderen Interesse getan. Und Fehlübersetzungen können dazu führen, dass dann andere Leute ein anderes Interesse entwickeln, das gar nicht über Texte begründet ist. Und daraus entstehen ganze Disziplinen wie die Psychologie.
Ja, spannend. Auch, dass teilweise bekannte Philosophen ihre Bedeutung durch ihre Schüler oder ihre Gegner erhalten, das vergisst man auch gerne. Aber beim Bewusstsein zu bleiben, also wie gesagt, ich habe ja gerade so ein bisschen nach der KI gefragt. Also ich bilde mir ein, dass es ein Ich gibt. Ja, also das ist so ein, keine Ahnung, ich stelle es mir mal als emergenten Prozess vor. Ich habe da irgendwelche Neuronen und die Neuronen, die können gar nichts oder nicht viel, die können an oder aus. Und irgendwie, wie auch immer, in diesem Prozess entsteht dann da dieses Ich, von dem ich zumindest überzeugt bin, dass es existiert. Und jetzt kommt ja die Frage, ob sie spannend ist oder nicht, jetzt gesagt, spannende Frage, ob dieses Ich eben auch bei Maschinen, in Computern oder Ähnlichem erzeugt werden kann. Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage?
Ja, sagen wir mal so, es ist eine sehr voraussetzungsvolle Frage, denn du hast es ja schon, finde ich, sehr schön ausgedrückt, nämlich irgendwie. Ne? Wenn man fragt irgendwie oder wenn man sagt irgendwie, dann weiß man nicht wie. Und dann kann man die Frage aber auch nicht beantworten, ob das woanders der Fall ist. In der Tat gibt es keine einzige, wirklich keine einzige bestehende, konsistente Theorie des Übergangs von Gehirnprozessen zu diskursivem Denken. Es gibt jede Menge Ideen dazu, es gibt jede Menge Theorien dazu, die sich für konsistent halten und die übrigens auch einfach hergenommen werden und für selbstverständlich gehalten werden. Aber wenn man sich genau das anschaut, dann sieht man, es gibt in jeder dieser Theorien Zirkelprobleme, Widerspruchsprobleme, Regressprobleme, was einfach damit zu tun hat, dass es sich um ein Prinzipienproblem handelt. Denn wir müssen ja die Frage stellen, was ist die Ursache, was ist der Ursprung dessen, was wir als Bewusstsein erleben? Ganz offensichtlich ist es so, dass wir, wenn wir Menschen das Gehirn wegnehmen, auch das Denken weg ist. Das heißt, das Gehirn ist offensichtlich eine notwendige Bedingung des Denkens. Es ist auch so, dass wenn bestimmte Gehirnregionen gestört sind, das Denken gestört sein kann. Es ist nicht ganz klar, wie das zusammenhängt. Manche Menschen weisen interessante Umleitungen auf. Da fehlt dann ein Teil des Gehirns, wo man sich denkt, dann müsste gar nichts mehr möglich sein, ist aber dann trotzdem möglich. Und dann sind wir in diesem Bereich der vielfältigen Hirntheorien, die also versuchen, das Zusammenarbeiten der Neuronen entweder als Netzwerk zu verstehen oder als Bereichszuständigkeit und so weiter. Was wir aber tatsächlich nur beobachten können, ist also Sauerstoff- und Zuckersättigung und auch das nur in einer bestimmten, ja, Körnung, ja. Und daraus lassen sich jetzt nicht irgendwelche Ursachen ableiten. Also sagen wir mal so, es ist bis jetzt nicht geklärt und solange das nicht geklärt ist, können wir die Frage nicht beantworten. Ich wäre grundsätzlich skeptisch, was das angeht, denn solche Gehirntheorien dienen ganz häufig dazu, den Menschen zu naturalisieren. Das ist ein sehr viel älteres Konzept, das hat mit Hirnforschung nichts zu tun. Das dient nämlich dazu, dass man sagt, naja, wenn ich erklären kann, wie Menschen denken, wie das Denken entsteht, dann kann ich auch erklären, wie sie denken. Also auf welche Weise sie denken und was sie denken können. Das heißt, mit dieser Frage, wie entsteht Denken, ist natürlich auch immer die Instrumentalisierbarkeit verbunden, dass ich dann Menschen einfach naturalistisch auf eine bestimmte Art des Denkens festlegen kann. Das kann man als Gefahr durchaus schon in historischen Vorbildern sehen. Also Lysenko hat in der Sowjetunion durchaus schon mal solche Thesen aufgestellt. Und dort hat man in der Psychiatrie das auch so verstanden. Wer also einer bestimmten Ideologie nicht zustimmt, der muss psychisch krank sein. Das Denken ist falsch. Ja? Deswegen sollten wir gerade solchen Ursachen, Erklärungen des Denkens und Naturalisierungen des Denkens sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen, weil sie können sofort dafür verwendet werden, um Menschen zu unterdrücken oder um unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Deswegen würde ich sagen, wenn wir nach Bewusstsein fragen, müssen wir fragen, was meinen wir damit? Und ich glaube, die Frage wird etwas einfacher, wenn wir uns darauf beziehen, dass erstmal Bewusstsein eine Selbstauslegung ist. Du hast es ja selber gerade gesagt, ne? Ich beziehe mich auf das und dann erkläre ich mir das als emergenten Prozess. Aber das sind alles Auslegungen, also deine Erläuterungen. Die Bedingung der Möglichkeit davon ist, dass du dich darauf beziehen kannst, dass du dich auf etwas beziehen kannst. Du beziehst dich auf den Bildschirm vor dir und beziehst dich darauf, dass du dich auf den Bildschirm beziehst. Und dieser Doppelbezug ist irreduzibel. Du kannst das nicht sozusagen weglassen, weil dann bezieht sich da gar nichts. Für dich jedenfalls nicht. Dann ist es einfach nur ein Verhältnis in der Welt, das aber von niemandem beschrieben wird. Das heißt, du und der Bildschirm als Gegenstände im Raum sind für dich nicht denkbar, wenn du sie dir nicht als Verhältnis in irgendeiner Form vorstellst oder dich als auf dieses Verhältnis beziehst. Und sobald du das tust, gibt es eben einen Bezug auf den Bezug. Und von dort aus könnte man schon die Frage stellen, ist es möglich, in hinreichend komplexen symbolischen Maschinen solche Bezüge zur Grundlage von möglichen Selbstverhältnissen zu machen und diese Selbstverhältnisse dann anzureichern mit Inhalt? Ich halte es nicht für unmöglich, dass man das tun kann. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass das bis jetzt schon passiert ist. Was man natürlich tun kann, ist, man kann das simulieren. Also man kann Redeweisen simulieren, man kann auch diesen Selbstbezug simulieren. Man kann sagen, da bezieht dich quasi auf irgendetwas und nenne es dann so. Ja, aber das ist kein spontaner Selbstbezug. Das ist nicht etwas, was sozusagen die Grundlage bildet, sondern es ist einfach eine Simulation dessen, was Menschen tun. Und natürlich noch viel stärker bei ChatGPT und solchen Chatbots, die eigentlich im Wesentlichen nur über Wahrscheinlichkeitsverteilungen Sinn zusammenbringen. Ja, also das, was uns dann als Sinn erscheint, ist für die eigentlich nur eine Verteilung von Wortdistanzen. Und ich denke, solange wir es nötig haben, KI zu erschaffen, die nur so aussieht wie menschliches Denken, sind wir immer noch am Anfang des 20. Jahrhunderts bei dem Schachautomat, der im Inneren von einem Zwerg sozusagen bedient wird. Wir mögen die Simulation, dass wir Intelligenz erschaffen können, die uns gleich oder sogar uns überlegen ist. Das ist etwas, das ist schon sehr alt, diese Vorstellung. Descartes diskutiert das übrigens auch schon und formuliert übrigens auch schon wesentliche Gegenargumente. Aber bis jetzt gibt es kein einziges Paradigma, insbesondere nicht in den drei großen Paradigmen, also dem Top-Down-logizistischen Paradigma, in dem Bottom-Up-Neuronen-Paradigma und auch nicht in der Bayesian Wahrscheinlichkeitstheorie, die man dafür wendet, also Bayesche Netzwerke, die das leisten können. Insofern würde ich sagen, denkbar ist es sicherlich, aber dafür bräuchte man ein Verhältnissystem, das nicht auf Formalisierung reduziert ist. Ich kann natürlich alles Mögliche programmieren, aber was ich programmieren muss, ist die Möglichkeit zur Reflexivität, also zum Rückbezug und damit zum Rückbezug auf den Rückbezug. Und das als Grundlage für lernen können. Also dieser Computer darf nicht einfach nur Inhalte aufgreifen und dann nachahmen, sondern er muss selber lernen, sich auszudrücken. Wenn wir das hinbekämen, dann hätten wir eine künstliche Intelligenz, aber das sehe ich in weiter Ferne noch lange nicht.
Da bin ich also ganz bei dir. Ich sehe das auch zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt möglich ist. Das halte ich einfach offen. Aber in Bezug auf die Zeit vielleicht dann da noch eine letzte Frage zu diesem Komplex. Also wir haben ja mit ChatGPT etwas, das, wo wir das hineinprojizieren, wie du so schön gesagt hast. Ja, also ich meine, wir anthropomorphisieren ja gerne, egal ob das Tiere sind oder sonst irgendwas, eben in dem Fall auch die Technik. Es gibt ja den berühmten Turing-Test, also sprich, wenn ein unbedarfter, interagierender Normalo nicht mehr unterscheiden kann zwischen ChatGPT oder echter Mensch, dann wäre da ein Schritt Richtung künstlicher Intelligenz erreicht. Das aber, haben wir ja gerade gesagt, ist vermutlich allerhöchsten Wahrscheinlichkeit nach eine Simulation von Intelligenz. Gibt es denn quasi einen Nachfolgetest oder eine Idee, wie wir feststellen könnten, da entwickelt sich diese Reflexivität und ist nicht nur Simulation. Also wie kämen wir von außen überhaupt da dran zu sagen, da tut sich irgendwas in der Maschine?
Also es gibt allerlei Nachfolger des Turing-Tests, weil man natürlich schon gemerkt hat, dass man das irgendwie aktualisieren muss, diese Idee. Aber die orientiert sich natürlich schon an einem rhetorisch fast juristischen Verständnis von, wenn es jemand so wahrnimmt, dann ist das ein Sachverhaltsnachweis. Als Philosophen sind wir da strenger. Wir brauchen sozusagen erstmal die Aussage, was ist Bewusstsein? Da fängt es schon an. Denn nur dann, wenn ich weiß, was das ist, kann ich nachweisen, dass es woanders ist. Ja? Da nicht geklärt ist, was Bewusstsein ist, weil es a. äquivok ist und b. die neurologische Grundlage nicht theoretisch konsistent geklärt ist, sondern immer noch in Diskussion befindlich und weit davon entfernt zu erklären, wie das Gehirn diskursives Denken erzeugt, können wir diese Frage schlicht nicht beantworten. Du hast gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Reflexivität zu erkennen. Und da ist in der Rezeption folgendes Problem gegeben. Die KI-Forschung hat sich sehr früh von der Philosophie verabschiedet. Die haben sehr früh angefangen, ihre eigenen Leute, Minsky und andere, zur Grundlage ihrer eigenen Theoretisierung zu nehmen. Für sie ist Philosophie eher sowas wie ein Nebenfluss, der die KI-Forschung begleitet, aber mit dem Narrativ, dass die dann auch überflüssig sein wird. Wenn man die KI mal geschaffen hat, dann braucht man keine Philosophie mehr. Die Philosophie ist sozusagen die historische Untersuchung des menschlichen Denkens, aber sie ist eigentlich überflüssig. Sie ist sozusagen sie wird überflüssig werden. Das ist die These. Das heißt, Reflexivität ist gar kein Kriterium bis jetzt in dieser Prüfung, sondern Kriterien sind durchaus philosophisch sehr problematische Vorstellungen von Intelligenz. Das fing an bei Intelligenztests, Geometrie- und Arithmetiktests, also einem rein mathematischen Verständnis von Intelligenz. und ging dann weiterhin zu Sprachverständnis, was man eben sehr gut simulieren kann. Ja. Das heißt, eigentlich haben die KI-Forscher kein Interesse daran, ihre Kriterien philosophisch prüfen zu lassen. Hätte ich auch nicht, wenn ich die Erzählung hätte, dass ich also bald die KI entwickeln würde. Denn was ist nerviger als einen mäkelnden Philosophen in der Gruppe zu haben, der jetzt sagt, na Moment, das funktioniert ja nicht. Was ist eigentlich Bewusstsein? Wie willst du das begründen? Wie schaffst du den Zirkel hier aus der Welt? Und so weiter und so fort. Wenn man solche Leute ausblendet von vornherein, dann kann man sich selber die Geschichte erzählen, wir sind bald dran. Und insofern würde ich sagen, Tests gibt es noch und nöcher, aber sie sind alle philosophisch problematisch. Aber das weiß keiner, weil man die Philosophen aus der Diskussion rausgehalten hat. Insofern leidet dieser KI-Diskurs schon im Entwurf eigentlich unter dem klassischen Problem einer geschlossenen Bubble, die eigentlich nichts davon wissen will, dass das, was sie sich selber erzählt, als Fortschrittsparadigma hinterfragt wird. Und solange das nicht der Fall ist, da keine Möglichkeit, philosophisch mehr zu sagen, als gibt es nicht und müsste man dann halt nochmal reden.
Und damit haben wir sehr schön den Bogen geschlagen vom Beginn zum Ende des Gesprächs. Denn hier sind wir wieder dabei. Die Philosophie ist die Frage nach den Prinzipien und die Wissenschaft muss ihre Voraussetzungen machen. Das hat sich ja dann wunderbar ergeben. Daniel, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.